Moin und hallo, herzlich willkommen zu Get the Fire, dem GVOB-Podcast. Vom Ofenbau für den Ofenbau. Und natürlich für die Freunde des Ofenfeuers und denen, die es noch werden wollen. Mein Name ist Andreas Neuer und in mir brennt das Feuer für den Ofenbau seit vielen Jahren und ich habe es nie bereut, den Beruf zu erlernen, um mich selbstständig zu machen. Mit meinen Verbandskolleginnen und Kollegen mache ich mich stark für einen der ungewöhnlichsten Berufe, den viele, vor allem junge Menschen, so gar nicht kennen. Gemeinsam vertreten wir im GVOB, dem Gesamtverband Ofenbau, deutschlandweite Interessen aus Handwerk, Handel und Industrie. Für mich ist es eine besondere, kreative und sehr individuelle Handwerkskunst, die eine Verbindung zur modernen Heiztechnik schafft und eine Verbindung herstellt zwischen den Menschen. Denn jeder unserer individuellen Öfen wird zum Mittelpunkt des Wohnraums und bringt Menschen zusammen. Genau darum geht es in meinem Podcast. Geschichten über die Feuerkunst erzählen und Menschen über das Feuer zusammenbringen. Die heutige Folge möchte ich mit dem Zitat der Punkband Normal beginnen. Punk ist keine Religion, Punk ist seinen eigenen Weg zu gehen. Ich finde, das passt perfekt auf meinen heutigen Gast, Axel Schmitz. Er ist bekennender Punkrocker, Ofenbaumeister und Gründer und Mastermind der Firma Firetune. Gemeinsam mit seiner Frau hat er auf dem Weg in den Urlaub kurzerhand bei mir Halt gemacht und ganz viel zu berichten. Wie er in Alaska auf die Grundidee für seine Feuerstellen gekommen ist, was seine erste Ausstellung mit einem Puppenhaus gemeinsam hatte und wie er mit einem neuen Produkt, welches in Kürze herauskommt, die Wassertechnik erheblich vereinfachen will, berichtet er nun. Ja, wir sitzen heute in Lüdinghausen und ich habe jemanden zu Gast, mit dem ich schon ein paar Mal mich unterhalten habe und jetzt ist er endlich auch im Podcast, Axel Schmitz. Hallo Axel.
Ja, hallöchen, Andreas.
Axel, du bist ja jetzt quasi den weiten Weg aus dem Osten hier rüber gekommen und bist, glaube ich, aber eigentlich auf dem Urlaubsweg.
Ich bin auf dem Urlaubsweg. Wir testen was aus. Ich reise hier wahnsinnig gerne mit meiner Heike im Wohnmobil. Da haben wir ja mehrere Dinger von. Alle eigentlich beheizt mit Öfen. Okay. Diesmal sind wir ohne Ofen unterwegs. Alle reden von elektrischen Kaminfeuern, das könnte man da einbauen. Wir reisen elektrisch. Wir haben uns einen Elektrobus gekauft und machen ein bisschen Downsizing und sind auf dem Weg nach England, der Konzerte willen. Und ja, gerade festgestellt, dass du ja Musiker bist. Herrlich. Also ja, wir reisen elektrisch über Lüdringhausen.
Ja, vielen Dank, dass du hier Halt gemacht hast. Magst du dich mal für die, die ich nicht kennen, beschreiben oder dein Werdegang, wie du in den Ofenbau gekommen bist?
Ja, lange Geschichte kurz gemacht. Ich bin Quereinsteiger. Mhm. Ich habe Schlosser und Kaufmann gelernt und habe dann über Umwege genau das gefunden, was mich begeistert, das Feuer.
Okay, ja.
Als Kind schon viel gezündelt, wusste eigentlich nicht, wofür das gut ist. Und habe dann über ein abgebrochenes Maschinenbaustudium im ökologischen Heizungsbau angefangen.
Okay.
Eigentlich wollte ich irgendwas mit Photovoltaik machen. Und habe dann jemanden kennengelernt, der machte Solarthermie.
Okay.
Und da sage ich, was ist das denn? Ja, heizen mit Sonne. Ich sage, heizen? Was ist heizen?
Ja,
wusste, mein Vater hat eine Gasheizung im Keller, aber hab mir nie Gedanken drüber gemacht. Und da habe ich gesagt, ja komm, dann mache ich das doch. Ja, und so bin ich dann auf die Leiter gestiegen und ab zweiten Stockwerk Regenrinne ging bei mir gar nichts mehr.
Okay.
Ja, und dann hieß es, Axel, du kannst schweißen, dann baust du halt für unsere Heizungen die Pufferspeicher.
Okay.
So wurde ich eigentlich erst Pufferspeicherbauer. Zu der Zeit gab es nämlich nicht. Wir haben damals Anlagen eingebaut von Paradigma.
Ja.
Das war damals eine 8-Mann-Show. Die Söhne hier von Ritter Sport unten bei uns im Schwabenländle. Ja, und so bin ich zum Ofenbau gekommen, weil Der, bei dem ich angestellt war, der hat ab und zu Grundöfen gebaut.
Okay.
Und das fand ich also echt cool. Und er hat dann wirklich 2 Tonnen Schamott innerhalb von 2 Tagen verbaut. Einschalig.
Okay.
Dann hat er den geheizt, dann riss der Putz, dann hat er die Risse ausgekratzt und hat die Gold angemalt. Das waren seine Öfen. Das war so. Es hat mich auf jeden Fall fasziniert. Und dann habe ich gesagt, da gibt's bestimmt noch mehr. Und dann habe ich den Klaus Woschnitzer kennengelernt, aus Mainz damals. Ein Ofenbauer, der organische Öfen mit Lehm verputzt. Zweischalig dieses Mal.
Okay. Ja.
Also richtig, also ganz handwerklich. Ja. Jeden Stein 4-5 Mal schneiden mussten. Also war. Und da habe ich gesagt, das möchte ich lernen. Mhm. Und dann sagt er, wieso, du hast doch einen Gesellenbrief. Und er sagt, ja, aber immer Ofen, ich bin Schlosser, ich will Öfen. Dann sagt er, du, ich bin Elektriker. Ja. So, und da habe ich was gelernt, da müsste eigentlich das Handwerk mitwerben. Dass man, wenn man ein Handwerk gelernt hat, in jedem Handwerk arbeiten kann und sich selbstständig machen kann. Man muss dann 3 Gesellenjahre nachweisen können und natürlich die Befähigung mitbringen, auf der Meisterschule die zu bestehen.
Ja,
und so bin ich quer eingestiegen, habe dann natürlich meine Zeit als Heizungsbauer anrechnen können.
Ah, okay.
Habe dann auch noch ein... ja, so ein bisschen mit Heizen gereist und konnte mir das auch anrechnen lassen. Habe dann eigentlich mit relativ wenig Berufserfahrung, die richtige Berufserfahrung habe ich dann bei der Firma Dobler in Beinscheid-Beutelsbach.
Ja.
Also Karl-Heinz Dobler ist ja Begriff auch in der Branche.
Schon
gelernt. Also da muss ich nochmal echt Dank sagen, weil das war klasse, weil da konnte ich schon, weiß ich nicht, nach 2 Monaten durfte ich alleine auf die Baustelle.
Okay.
Ja, wenn dich was begeistert, dann kannst du natürlich auch loslegen. Ja, so bin ich zum Ofenbau gekommen.
Okay.
Ja, und dann habe ich ganz schnell meinen Meister gemacht in so einem Schnellkurs in Büsum.
Ja.
Beim Herrn Burmeister.
Jawohl.
Ja, das war richtig. Das war, hätte ich das mal lieber von der Pike auf gelernt. war aber gut, war dann auch der Erste, der sich selbstständig gemacht hat.
Ja.
Also so bin ich zum Ofenbau gekommen und ja.
Aber es gibt tatsächlich wahnsinnig viel Quereinsteiger in unserem Beruf. Das habe ich auch in den Podcasts erfahren, wie viele Leute vorher eine andere Lehre gemacht haben, um dann irgendwann doch in den Ofenbau zu kommen.
Naja, erstmal, es kommt natürlich mit der Vielseitigkeit in den Beruf. Ne? Ich meine, dann ist es natürlich auch, das Schöne ist an dem Handwerk, du bist an einer Stelle im Ofen, außer du baust Öfen über 3 Stockwerke. aber sonst ist das also wirklich ein, ja, du baust ja mitten im Herzen vom Haus. Haus baust
immer was
du,
Besonderes.
Du hast, ja, du bist was Besonderes dabei. Das ist also schon, das ist dann deine Bühne und So sehe ich das.
du bist dann letzten Endes, also du erst als Ofenbaumeister, du hast in Büsum den Meisterkurs gemacht, oder warst in Stuttgart, wenn ich das richtig, oder im Stuttgart
auch? Nee, in Büsum. Ja, in Stuttgart dauert das alles zu lange.
Ah, okay.
das war damals so ein Schnellkurs.
Das meinst du mit Crashkurs,
ja. Ich habe die Teil 3 und 4 in Düsseldorf gemacht, in so einem gemischten Kurs, das war auch sehr cool. War ein Dachdecker neben mir, der eigentlich Bäcker war. Also, und heute noch ein sehr, sehr guter Freund von mir. Und dann war einfach klar, ich hatte Tom, also mein Jüngster, der war gerade 2 Wochen alt.
Oh.
Da bin ich auf die Meisterschule gegangen.
Ja.
Da bin ich natürlich gependelt. Ich bin damals hingeflogen. Wir haben dann ein halbes Jahr vorher schon die Flüge gebucht. Dann war das so relativ günstig.
Ja.
Dann kam ich immer zu spät, montagmorgens in die Schulung, erst um 10. Das war also nicht gerne gesehen und dann auch noch als Quereinsteiger. Aber ja, bin durch die Prüfung durch und habe aber auch viel dort gelernt, ich schon sagen. Also wenn man das nicht von der Pike auf lernt und muss es dir dann alles selber beibringen, das ist vielleicht heute so wie ein Studium, Fernstudium an den Unis, wenn du alles über einen Computer machst. Ich hatte damals ein Buch über Kachelöfen, musste mir alles durchlesen. Aber das bleibt. Was du liest, das bleibt. Ne?
Ja, bleibt auch was hängen. Du hast dich dann tatsächlich selbstständig gemacht, auch im
sofort.
Sofort.
Also ich bin dann, wollte mich sofort selbstständig machen, dann haben die gesagt, nee, jetzt, sie können doch da noch irgendwie Fördermittel beantragen am Anfang. Ja. Ich musste mich also erstmal arbeitslos melden, dann habe dann diese 3 Monate, glaube ich, waren das überbrückt und habe damit schon meine Ausstellung in der Fertighausaufstellung in Fellbach gebaut. Okay. Ja, so fing das an.
Und du hast keine Zeichnungen gemacht, sondern du hast Modelle gebaut?
Ja, das ist ja, ich bin über einen Klaus Voschnitzer zum Ofenbau gekommen und der war Künstler. Das war einfach, der baute so weiß geschlemmte Grundöfen und in seinem Keller hatte der eine Tonwerkstatt und da hat er quasi aus Tonbollen diese organischen Formen und dann bist du da mit diesen Modellen auf die Baustelle und halt musstest es nachbauen. Dann waren die aber schon angetrocknet und gerissen und natürlich auch kleiner, weil der Ton schrumpft. Und ich habe dann angefangen, Modelle so zu bauen, dass sie bleiben, dass sie beständig sind. Also ich hatte unwahrscheinlich viele Puppenstuben, Öfchen und hatte dann quasi auch in Fellbach eine ganz kleine Ausstellung, die kleinste Ausstellung, Ofenausstellung der Welt wahrscheinlich, glaube ich, 10 Quadratmeter und hatte die meisten Öfen drin.
Ja, Wahnsinn. Ja. Und du hast ja dann irgendwann den Weg gefunden und hast deine eigenen Feuerstellen gemacht. Wie bist du auf die Idee gekommen? Oder gab es nicht die passenden für dich? Oder?
Sagen wir mal so, unter anderem auch. Nee, die Grundgedanke war eigentlich, ich wollte auswandern nach Alaska.
Ah, okay.
Und so bin ich ja zu dieser Photovoltaik gekommen. Ich habe mal überwintert in der Wildnis, in der Hütte und ich hatte ein Solarpanel. Damit konnte ich dann das Christian Radio hören und das eigentlich der einzigste Sender. Damals gab es noch keine iPhones und sowas, sondern es gab die Caribou Cladders aus Glenelg und dort wurden Messages verbreitet.
Okay. Ja.
Axel, you have to call your parents.
Wahnsinn.
Ja, da mussten die natürlich alle, jeder, da ist ein Deutscher. Und das muss der, den kennt man nicht, das muss der Axel sein. Have you called your parents? So, das war sehr, sehr witzig. So bin ich quasi das erste Mal auch mit Öfen berührt worden, dass ich also mit dem Holzofen da so eine Blechtonne geheizt habe. Dann habe ich diese Ausbildung gemacht und oder den Meister und bin dann wieder damals war der Jim 3 Jahre und der Tom 1,5, sind wir nochmal mit dem Schulbus für 4 Monate durch Alaska gefahren. Okay. Und dann, den haben wir geheizt mit einem Ofen, der aus einer Propangasflasche gebaut worden ist, mit Zuluft über ein 2 Zoll Wasserrohr, konnte man dann schön reduzieren, die Luft, dass das auch lange brennt. Also und so heizen die da. Und dann habe ich denen meine Öfen gezeigt, so was ich so bauen möchte. Und dann haben die gesagt, alle, oh, very nice, very unique, and how much? Und dann sei ja so $10,000 und mehr. Oh, I better love my barrel stove. Und der barrel stove ist ein Ofen, der basiert auf Ölfässern, auf den Barrelfässern.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, da verschwielen die nasses Holz drin. Und gibt auch 24 Stunden warm. Ja. Es ist billig, man kann es selber bauen.
Ja.
Und man kann es halt auch gut in die Pampa irgendwo mit dem Schlittenhunden reinfahren oder so. Dann habe ich gesagt, na okay, wenn die Kachelofentechnik toll finden, dann mache ich den Kachelofentechnik in Ölfässern. Und dann fing das an, dass ich mir so ein Barrel Stove Kit ausgedacht habe, also eine Ausschamottierung, Speichermasse für Ölfässer, dann noch weitere Ölfässer oben drüber, wo du meinetwegen halb aufgeschnitten kochen kannst. Und also es war schon so dieser Kachelofen-Gedanke okay. im Ölfass.
Ja,
und da dieses Ölfass außen ja diese Sicken hat, diese Rillen, ja, das ist so diese Fingerprints von den Herstellern. Also daran konnte man erkennen, von welchem Hersteller kommt welches Fass.
Ja.
Also die Rillen sind nicht genormt, aber die ganzen Größen, die Höhen, Durchmesser. Und wo du immer eine Tür dran bauen kannst ist, und die dann auch leicht montieren kannst, war natürlich Deckel und Boden von dem Fass. Ja, und so bin ich dann auf die Idee gekommen, Kachelöfen in Ölfässern zu machen. Und ich habe immer gesagt, ich wandere aus, bis meine Kinder 6 Jahre alt werden. Dann werde ich sesshaft.
Okay.
Weil ich musste immer so über meinen Vater, dem sein Beruf, musste ich immer in eklatanten Zeiten, habe ich meine Freunde verloren, durch Umzüge. Und als ich nach Stuttgart kam, Gerlingen, da habe ich Freunde kennengelernt, die sich vom Kindergarten aus kannten. Da habe ich gesagt, boah, das ist toll. Also wenn ich mal später Kinder habe, dann sollen die an einem Fleck aufwachsen. Dann habe ich irgendwann gesagt, okay, wenn die in die Schule kommen, dann werde ich sesshaft. Naja, und dann sind die 6 Jahre alt geworden, kamen in die Schule und ich stand in Stuttgart mit meinen Ölfassöfen. alle Männer so, boah, Axel, ey, cooler Ofen, ey, wow, geiles Teil. Und die Frauen dann immer, na, Schatzi, entweder ich oder der Ofen, aber sowas kommt mir nicht ins Wohnzimmer. Ja, und was machst du dann? Ja, dann musst du diese Idee erstmal verstreichen, aber der Fassofen war ja da. Und dann habe ich das Fass weggelassen und habe von der, bei der Hagos gab's, ich glaube, die kamen damals von Kandern, Gutschamotte, Platte, Radien.
Ja.
Weil der Josef Ordner hatte die immer nur in 5 cm Abstand, aber dort gab's einen, der war R33. Das heißt, innen, weil ja der Außendurchmesser gemeint war, innen war das 600. Und da passte quasi der von dem Sickenspundfass, das sind die Fässer ohne Deckel, die oben dann diese Sicke haben, das passte da genau rein. Das heißt also, das obere Teil von meinen vielen Fässern, die ich jetzt noch hatte, die habe ich damals in Kleve bei einem Fasshersteller geholt, konnte ich jetzt nur noch den oberen 10 cm Rand nutzen. Das war dann quasi mein Mauerhals.
Okay.
Und daran habe ich meine Türen dran geschraubt.
Ja.
Und habe dann das Innenleben als Brennkammer genutzt. Das war noch zur Zeit, wo der Ofenbauer handwerklich Öfen bauen durfte. Ja? Und ja, so hatte ich eine runde Brennkammer. Mhm. Hatte eine runde Tür und hatte die Möglichkeit endlich, weil du hast eben schon gesagt, naja, hast du das aus Mangel gemacht oder so? Ja, als ich mich selbstständig gemacht hatte, wollte ich erstmal so Öfen bauen wie der Klaus, so organische Dinger. Ja. Zu der Zeit gab es, ich bin ja unten aus dem Schwabenländle, gab es die Firma Wodke und die hatten so einen Kamin mit Prismenscheibe. Das war so Anfang der 90er, Mitte der 90er Jahre, also wirklich ganz hip. Ne? Da konntest du Feuer von allen Seiten.
Ja.
Ja, probier da mal eine organische Form rauszumachen. Das sah immer aus wie Schlumpfhäuser. Es war also wirklich nicht sexy. Und jetzt hatte ich quasi meine runde Tür.
Okay.
Und die erlaubte mir, und das ist für mich heute noch die Ofenfreiheit schlechthin.
Mhm.
Du kannst mit dieser runden Tür und mit diesem Brennraum ohne Umlenkplatte und Rauchfang und so weiter unwahrscheinlich viele Ofenformen bauen. Mhm. Viel mehr wie das, was der Ofenbauer so von den großen Herstellern halt kriegt. Das ist einfach, das ist dieser Produktion geschuldet. Ja, die Industrie arbeitet natürlich so viel, so günstig wie möglich. Mhm. Ich bin ja Handwerker. Ich arbeite nicht so viel und nicht so günstig wie möglich, sondern ich kann eigentlich nur mit meiner Zeit probieren, das Beste zu machen. Mhm. Und deswegen ist dieses Rund ist natürlich auch wahnsinnig aufwendig zu bauen, weil ich habe keine Abkantteile.
Ja, logisch, klar.
So, das ist alles wirklich Handarbeit. Und und deswegen, wir sehen uns auch nicht als Hersteller, sondern wir sind Handwerker.
Okay.
Ja. Immer noch.
Ja, ja. Als du diese Produkte dann geschaffen hast, haben die Leute darauf gewartet? Wahrscheinlich nicht.
Es war ja im Endeffekt noch nicht mal, das Produkt war ja noch nicht da. Es war ja eigentlich dieser Fassofen ohne Fass. Ich habe dadurch Öfen gebaut, die wirklich zwischen Erde und Mond einmalig waren. Mhm. Bin über ganz Deutschland getingelt und habe also in der Zeit habe ich richtig Geld verdient. Das war schon mal recht gut, weil das brauchte ich dann hinterher für die nächsten Schritte. Aber ich bin halt getingelt und habe dann Baustellen in Hamburg oder Köln zwei Wochen am Stück Vollgas und dann wollte ich wieder zurück nach Hause. Und dann hat er das Kreuz nicht mehr mitgemacht.
Okay.
Ja. So, und dann musstest du dir überlegen, was machst du? Dann fängst du an mit dem Angestellten. Dann habe ich hinterher mal meinen damals einen Meister noch eingestellt, unter dem ich früher bei Karl-Heinz Dobler gearbeitet habe. Also ich habe dann wirklich alles ausprobiert. Und was du nicht machen kannst mit Angestellten, du kannst nicht tingeln.
Ja.
Die möchten einfach zu Hause schlafen. Mhm. Und und dann glitt mein künstlerischer Ofenbau ein bisschen in den normalen handwerklichen Ofenbau ab.
Ja.
Und dann kam natürlich auch dieser Graus, das können Sie mir so einen Heizkamin bauen. Und das ist für mich waste of time. Also ich will gar mit keinen angreifen, der das macht. Nur ich bin mit Herzen stolzer Kachelofenbauer. Mhm. Und Heizkamine ist für mich Fassadenbau, Hüllenbau.
Okay.
Und wenn ich Kulisse machen möchte, dann gehe ich ins Theater, weil dann kann ich mich dort ein bisschen ausspielen und habe größere Bühnen zu bespielen. Und mein Herz schlägt für Kachelofen. Und dann habe ich mir gedacht, na, was mache ich denn jetzt? Mhm. Ja. Hatte ich einen Lehrer da. Kennt er ja wahrscheinlich, ne? So Lehrer. Wissen natürlich alles besser, müssen sie ja beruflicherweise schon. Da war mir auf einmal klar, wir waren kurz davor, dass er den Preis kriegt für seinen Ofen. Ja. Aber es war mir unsympathisch. Und da habe ich gesagt, es tut mir leid, ich kann Ihren Ofen nicht mehr bauen. Er sagt, ja wieso, wir haben doch jetzt zwei Stunden darüber geredet. Das kann ja nicht wahr sein. Sag ich, doch, weil ich habe mich gerade entschlossen, dass ich nur noch diese runden Dinger baue. Heike hat oben drüber im Büro das mitgekriegt. Boah, da sind die Tränen gekullert.
Okay.
Ja, die hat gedacht, oh Scheiße. Was macht der jetzt? Oh, jetzt wird's ernst. Okay. Ja, und dann habe ich aber gesagt, nee, Schatz, wir schaffen das. Lass uns das machen, was wir wirklich wollen.
Ja.
Ja, und das war die Geburtsstunde von Firetube. Also diese Firetube gab's schon. Mhm. Als Produkt, die hatte ich also schon in meiner Ausstellung in Neuhausen und dann habe ich gesagt, ich mache nur noch das und das war wichtig. Das war also ein ganz entscheidender Punkt und ab dann ging es eigentlich mit diesen eigenen Produkten los. Am Anfang waren das die Modulburner als modulares Ofensystem, wo du eigentlich alles mitmachen konntest. Also war ja auch klar, ich musste jetzt einen Ofen haben, den ich jedem verbimmeln kann, der bei mir in die Ausstellung kommt.
Ja, ja, ja.
So, und deswegen habe ich diesen Ofen geprüft als Kachelofeneinsatz, klar, weil es Kachelofentechnik ist, also Brenner- und Nachheizfläche, als Kaminofen zum Freiaufstellen.
Ja.
Und als Saunaofen. Also wir sind ja die einzigsten Saunaofenhersteller aus Deutschland, die BIM-Sport 2 erreichen, also wenn man es mal so sieht. Aber damit habe ich jetzt quasi die Legitimation, alle Arten von Öfen zu bauen.
Ja.
Ja, so ist Firetube entstanden.
Wurdest du denn mit deinem Produkt mit offenen Armen empfangen oder musstest du da auch dicke Bretter bohren bei den anderen Ofenbauern?
Sagen wir mal so, ich bin ja immer einer, der alles ausprobiert. Ja, ich habe im Vertrieb auch alles ausprobiert. Okay. Wir waren die Ersten, die Kachelofentechnik im Exklusivvertrieb probiert haben zu vertreiben. Das hat auch eine Weile ganz gut geklappt. Aber das Schöne an unseren Ofenbauern ist doch, das sind alles Individualisten.
Ja.
Ja, das sind jetzt nicht so wie Autoverkäufer, die jetzt einfach nur eine Marke brauchen und sagen, wir machen das, sondern nee, das sind Individualisten und so wie die Ofenbauer sind, ist es auch gut.
Ja.
Und glaub mir, Ofenbauer zu bedienen, ist das dickste Brett, was du bohren kannst. Aber es ist definitiv das sympathischste Brett, weil diese Ofenbauer, die sind natürlich auch von sich und dem, was sie machen, überzeugt. Mhm. Ja, genauso wie ich. Das merkst du ja auch.
Definitiv, ne? Ja. Gehört auch dazu, glaube
ich. Und daher ist es natürlich dann eine wahnsinnig tolle Erfolg, wenn du das dann schaffst, dass der eine oder andere mitbaut. Ja, jetzt bin ich ja schon ein bisschen älter und haben viele verschiedene Sachen ausprobiert. Jetzt geht's bei uns ja in die zweite Generation und die bohren weiter dicke Bretter. Es macht einfach wahnsinnig Spaß. Also das, was wir sind Handwerker und wir haben uns geöffnet mit dem, was ich so erfunden habe fürs Handwerk, um dem einfach ein bisschen was zu geben.
Ja.
Also es war ein steiniger Weg, aber es war immer straight nach vorne.
Ja.
Und das gehört auch dazu. Wenn die Wege leicht wären, wird es jeder machen.
Ja. Hast du es bereut, mal dich selbstständig zu machen?
Never. Ne? Never. Weil was bedeutet Selbstständigkeit? Also wenn ich was in der Welt ändern würde, dann wäre es ein Schulfach Selbstständigkeit.
Ja.
Weil Selbstständigkeit bedeutet, für sich selber die Verantwortung zu übernehmen. Und wenn jeder auf der Welt für sich schon mal, mindestens für sich selber die Verantwortung tragen würde, dann würden wir eigentlich sehr viele aufrechte Menschen haben.
Ja.
Nicht, dass ich das jenen, der das absprechen möchte, wenn er nicht selbstständig ist, aber man kann sowas lernen und ich glaube, das fehlt. Für mich ist Selbstständigkeit ist für mich ein Freiheitsgedanke.
Mhm.
Ja? Selber entscheiden, was ich wann und wie mache, wie lange ich es mache, für wen ich es mache, für Geld oder für Umme. Also Selbstständigkeit ist für mich Freiheit und Verantwortung.
Ja, im Prinzip, genau. Das ist das, was ich jetzt so ein bisschen, die Eigenverantwortung und nicht immer die Schuld bei anderen zu suchen, um es mal platt zu sagen.
Ja, ich meine, das ist ja, weißt du, das ist ja das Allerschlimmste, ne? Dieses nicht mal eingestehen können, wenn man Fehler macht. Also, Chef.
Ja.
Warum ist die Schraube schräg drin? Naja, der Bohrer ist verlaufen. Naja, weißt du, das Problem auf den Bohrer abgewälzt. Ja, ne?
Irgendeiner muss schuld sein.
Ja, es ist aber im Endeffekt so, und das ist auch das Schöne an der Selbstständigkeit, dass man auch die Fehler von anderen mittragen muss und kann.
Ja.
Das hat ein bisschen was mit Helfen zu tun.
Mhm. Ja.
Ja? Das ist, also ich finde, Selbstständigkeit ist für mich eine Selbstverständlichkeit.
Ja, gesagt, ja. Ja. Ja, schon, ja, es ist, ich sag, ist halt vom Geschäftlichen weg, finde ich einen coolen Aspekt eigentlich dabei.
Ja.
Aber das trifft, glaube ich, viel drin. Du hast ja nicht nur mit deinen Feuerstellen eigene Philosophie, sondern in dem Sinne auch so ein bisschen mit dem Vertrieb. Du hast mir erzählt, dass es gar nicht so einfach war, mit der Hagos zusammenzuarbeiten, weil ihr da schon bei den Versendungen anders macht als die anderen.
Nee, das ist ja so dann hast du das falsch verstanden.
Okay.
Mit der Hagos ist das ist jetzt ganz neu. Das ist ja eigentlich auch nicht mehr auf meinem Mist gewachsen, sondern das ist ja jetzt schon wieder Jim und Tom. Aber grundsätzlich die Philosophie ist, ich bin überzeugter Punkrocker.
Ja.
Ja? Und so gestalte ich mein Leben. Und deswegen war klar, dass die Öfen, die der Axel baut, anders sein müssen, wie das, was Mainstream ist.
Mhm.
Ja? Ohne das jetzt schlecht zu reden, weil es hat alles seine Berechtigung. Ich sage immer, es gibt keine schlechten Öfen, es gibt nur schlecht beratende Kunden. Jetzt habe ich mir natürlich ein Produktsortiment über mein Leben hinaus gedacht, dass ich da Vollsortimentler bin, dass ich alles damit bauen kann. Das ist für mich wieder Ofenbauerfreiheit.
Ja.
Und die zieht sich halt einfach wie ein orangener Faden bei mir durchs Leben.
Ja.
Dass das, was ich mache, einfach anders ist. Und ich will natürlich auch viele Sachen ausprobieren.
Okay.
Ja? Ich habe im Leben, wie gesagt, wir reisen jetzt mit dem Elektroauto. Ich Ich habe einen Flugschein gemacht, ich habe einen Segelschein gemacht. Also ich habe eigentlich alles ausprobiert, aber ich bin bei einem geblieben und das ist der Ofenbau, weil das ist das, was ich kann. Also ich bin ein extrem schlechter Pilot.
Aber abgestürzt bist du noch nicht.
Nee, das natürlich nicht. Aber deswegen habe ich damit auch aufgehört, weil es einfach wenn es gefährlich wird, sollte man aufhören.
Ja. Okay. Ja, aber du hast schon irgendwie erzählt, dass ihr bestimmte Verpackungen und sowas.
Also, hast du angesprochen mit der Hagel. Ja. Nein, das war für mich ein Ausschlusskriterium. Wir saßen zusammen vor 2 Jahren in den ersten Gesprächen und waren uns eigentlich einig, dass wir es machen. Und es für mich fing da eigentlich ein neues Zeitalter von FireTube an in den Gesprächen mit der Hagos, weil das natürlich, das ist die ganz große Bühne.
Ja, ja.
Das ist schon eine ganz tolle Sache. Und wenn du dann die Leute kennenlernst, die hinten dran wirken, das sind Leute dabei, mit denen kann ich mich wirklich auf Augenhöhe unterhalten. Das ist schon echt Wahnsinn. Das kriegst du außen gar nicht mit, wie gut die sind. Ja. Und jetzt saßen wir da zusammen und sagten, okay, wir machen das. Und ich habe gesagt, ich habe aber noch einen Punkt bei mir auf dem Zettel stehen. Und er sagte, ja, was? Und dann sage ich, ja, das ist ein Ausschlusskriterium. Wir haben ja 2013 einen Eco-Design-Preis gewonnen von der Bundesregierung. Und für unser ökologisches Produktdesign und dieses im Kreislauf denken, und damit ist bei mir, also wir sind seit 2013 plastikfrei.
Okay.
Und wir haben ja bisher immer über Speditionen verschickt. Mhm. Dann weißt du ja, wie das Zeug bei dir teilweise ankommt. Also seit 2013 haben wir ein Pfandsystem entwickelt auf Europaletten, Halbpaletten, Stapelrahmen und Deckeln, Holzdeckeln, die gelabelt sind und die können wieder zurück und ist wie beim Kasten Bier. Im Kasten Bier lässt sich das Bier am besten in großen Mengen transportieren und dann auf Paletten. Ja, so ist dieses diese Verpackungseinheiten und das wurde auch wirklich angenommen von meinen Partnerbetrieben und habe ich gesagt, da will ich nicht mehr von zurück. Wir brauchen also im Jahr keine ganze Rolle Stretchfolie. Und das ist schon geil.
Ja, Wahnsinn.
Also, weil das ist ein No-Go für mich. Also wenn da haben die mich mit großen Augen an. Der Daniel 10 guckt mich an und sagt, springt halb über den Tisch und sagt, bitte, Wahnsinn, was machst du? Sag ich, ja. Weißt du, was wir für ein Problem haben? Wir bringen die Produkte in den Umlauf. Wir müssen einen Haufen Geld zahlen für die Verpackung und die Entsorgung. Und wenn wir jetzt bei einem Hersteller anfragen, wie ist denn da was verpackt, dann können die uns das oftmals noch nicht mal sagen.
Ja.
Weil die bauen die ja nicht selber. Und dann geht es natürlich auch drum, haben wir eben schon mal gesagt, Industrie ist, ich habe mich mal mit Waldemar Rokossa drunter unterhalten, der sagte, mit den Lackierungen, da ist es entscheidend, kostet die 3,60 € oder 3,90 € bei diesem Produkt. Dann habe ich gedacht, kann ja nicht wahr sein. Und klar, für die Industrie muss es so günstig wie möglich sein. Aber das Problem ist halt eigentlich hinterher beim Ofenbauer in der Mülltonne.
Ja.
Weil ich weiß nicht, ihr kommt wahrscheinlich nicht mit einer kleinen Mülltonne aus.
Nee, bei weitem nicht. Keine Chance.
So, und das haben wir quasi abgestellt seit 2013. Und die Hagos ist danach sofort auf eine Verpackungsmesse gegangen und hat gesagt, da machen wir uns jetzt schlau. Also, kurze Rede, die Hagos übernimmt bei unseren Produkten schon mal unsere Verpackung und fährt die auch wieder mit zurück. Das ist ja aber wirklich jetzt klasse, weil es auf einmal Kreisläufe sind. Also da muss ich sagen, das ist ein riesenstarker Punkt für die Hagos. Und wenn ich das schaffe mit dieser Idee, die Branche und die Hersteller plastikfrei zu kriegen, dann dürfte mir das auf den Grabstein schreiben. Das würde mich wahnsinnig freuen.
Ich meine, da gehört ja auch ein gewisser Mut zu, dann zu sagen, willst du eigentlich mit rein? Und das ist ein No-Go, wenn ihr das nicht macht, ne?
Ja, klar, weil man muss auch scharfe Kante zeigen.
Ja.
Also da bin ich, ich habe nie fürs Geld gearbeitet. Mhm. Ich habe immer nur für die Sache gearbeitet. Und da sind mir einfach eine Philosophie auch ganz, ganz wichtig. Ja. Und das kriege ich aber auch von den Kunden zurück. Also das ist das Schöne.
Ja, ich sag mal so, es gibt halt, eigentlich wie du das schon gesagt hast, es gibt die Industrieunternehmen, die sind für mich einmal gesichtslos. Und es gibt dann wie dich den Handwerker, wo dann halt auch eine Philosophie dahinter steht und man dann auch weiß, woran man dran ist. Und entweder gefällt es einem oder es gefällt einem nicht, aber es ist zumindest eine klare Linie.
Also das finde ich jetzt eigentlich das Allerbeste, weißt du, wenn man ganz klar zeigt, dafür stehe ich, dann ziehst du die Leute mit, die ähnlich denken und die, die das damit nicht klarkommen, die berührst du dann auch nicht und es ist dann auch, also.
Ja, ist auch in Ordnung, ne? Baut ihr selber noch Kaminanlagen oder?
Ja. Also das ist, wie gesagt, wir sind ein Handwerksbetrieb und das ist auch wichtig. Warum? Das B2B-Business ist gut, weil man sich auf einer gewissen gleichen Ebene unterhalten kann und weil wir eigentlich die gleichen Ziele haben. Da geht es aber auch oft ums Geld.
Ja.
Und wenn du für Endkunden arbeitest, geht es natürlich auch ums Geld, weil dafür schreibt man zum Schluss eine Rechnung.
Ja.
Aber man kriegt auch ein fettes Dankeschön.
Mhm.
So. Und ich weiß, woher ich komme.
Ja.
Und daher ist der Endkunde mir ganz, ganz wichtig. Und natürlich kenne ich auch viele von den Firetube-Kunden.
Ja, ja.
Ich kenne auch viele von den Firetube-Kunden, die bei Ofenbauern gekauft haben.
Okay.
Ja, weil die sich dann irgendwann bei uns melden.
Okay.
Und dann hast du so Kontakte, dann kriegst du Bilder von den Anlagen. Und ich war heute auf dem Rückweg hier beim Mira, ne, in Lübeck. Ich komme in dem sein Geschäft rein. Der hat den Ofen, weiß nicht, vor 15 Jahren gekauft. Der
Wahnsinn,
hat mich sofort wiedererkannt.
Ja.
Beim Mira ist passiert, dass die Hotplates abschaltbar wurden,
okay,
weil der den ersten Firetube Water mit einer Hotplate gekriegt hat. Und damit die sich vom Ruß freibrennt, gibt's eine Abschaltbarkeit der Hotplate, dass die Flammen halt direkt in den Wärmetauscher reinschlagen.
Okay.
Das ist ja das Spezielle bei uns. Ich probiere ja mit dem, was wir machen, immer einen kleinen Tick besser zu sein. Das musst du als Handwerker, aber sonst hast du gegenüber der Industrie keine Berechtigung. Das heißt, damit der Wärmetauscher sich freibrennt und nicht verrußt, auch nach Jahren nicht, das Coole, musste die abschaltbar sein.
Okay.
Ja, und das entsteht nur, wenn du im direkten Kontakt mit den Kunden bist.
Mhm.
Deswegen ist es für mich und für die Entwicklung, was wir machen, ganz wichtig, den Kontakt zum Endkunden zu behalten.
Ja.
Das heißt jetzt aber nicht, dass ich in Zukunft weiter, wir fahren mindestens einmal im Jahr nach Hamburg, um Öfen zu bauen. Kommt auch ein bisschen dazu, weil ich ja andauernd da ins Stadion gehen kann, auch mit dem Kunden wiederum, zu St. Pauli.
Jeder hat seinen Leid zu tragen.
Richtig. Und das heißt aber nicht, dass ich das in Zukunft weiter machen möchte.
Okay.
Also ich möchte gerne weiter ins Stadion fahren, aber nicht die Öfen da bauen. Das heißt, wenn jetzt sich Ofenbauer ankündigen bei Firetube, hey, Axel oder Tim und Tom, wir möchten das machen, dann sitzen wir im gemeinsamen Boot.
Okay.
Und wenn ihr dann einen Kunde habt, dann ist es immer gut, wenn wir das mitkriegen und dann macht man das, bearbeitet man den gemeinsam. Also man kann ja jetzt am Anfang, muss man ja auch den Ofenbauer unterstützen. Das versteht ja keiner das Runde sofort. Ja?
Ja.
Dafür haben wir dann Schulungen bei uns. Da ist quasi jeder der Zuhörer gerne eingeladen, zu uns nach Leipzig zu kommen.
Ja, ja. Also ich sag mal, dann hilft euch aber letzten Endes der Kontakt mit dem Endkunden oder auch wenn ihr das selber in der Hand habt, wisst ihr ja letzten Endes auch, was vielleicht beim Aufbauen problematisch sein kann.
Ja, klar, natürlich. Also bei meinen Schulungen zum Beispiel, da zeige ich nicht, wie man sie aufbaut. Ich kann erzählen, wie man sie verbimmelt. Aber das Aufbauen, dafür habe ich ja auch schon seit Jahren Angestellte mit in der Firma. Und das macht bei uns der Mario Tilda Mauri.
Ja.
Der ist einfach begnadeter Handwerker. Und der kommt auch super gut an bei den Ofenbauern. Also
ja,
natürlich, bei uns wird einem geholfen. Also wenn Endkunden bei uns anrufen, also das kann man ja öfters, warum ruft denn der Herr Meier bei euch an? Er sagt ja, der hat dich nicht erreicht, weil du auf Baustelle bist.
Ja, ja, ja.
Ist aber kein Ding. Der weiß ja, dass er ein Firetyp hat und ruft bei Firetyp an. Das heißt, bei uns werden den Endkunden und den Ofenbauern auch geholfen. Also da gibt es jetzt nicht irgendwie eine Warteschleife mit Musik und sagt, nee, gehen Sie nur zu Ihrem Ofenbauer. Dafür ist immer zu klein, Gott sei Dank.
Ihr verbaut aber dann wirklich nur Firetyp oder habt ihr auch noch andere Feuerräume, die ihr verwendet?
Also, als ich mich damals selbstständig gemacht habe, habe ich ja unwahrscheinlich viel gelernt vom Uli Brunner.
Ja.
Ja? Also ich war...
Der mit sehr viel Hochachtung von dir redet.
Ja, also wir haben einfach, wir haben tolle Leute in der Branche. Ja? Du hast ja auch schon einige hier davon sitzen gehabt. Ne? Ich habe viel gelernt von denen. Und das waren auch Vorbilder. Also Uli Brunner als Vorbild zu haben, ist sicherlich nicht falsch. Gelernt habe ich sehr viel vom Josef Ordner. Den habe ich auf der letzten Reise zurück aus Italien, habe ich ihn besucht. War der sonntags in der Firma.
Das
herrlich. Also was habe ich vom Josef habe ich brutal viel gelernt. Also seitdem sind meine Baustellen aufgeräumt und ergonomisch und da lege ich sehr, sehr viel Wert drauf. Bruno Lamka.
Ja.
Mein lieber Scholli, weißt du, was für Hirne hatten wir in der Branche? Ja? Also einfach super, super schön. Ja, dann habe ich über einen roten Hahn, damals war ich ja mit in den ersten Jahren im Beirat mit drin, ein bisschen Ofenbaupolitik machen, fand ich auch mal ganz interessant. Da habe ich die natürlich auch alle persönlich kennengelernt und da merkst du, wie klein die Branche ist.
Ja.
Es ist einfach herrlich, wir sind eine Familie und jetzt verbaue ich natürlich keine Produkte mehr direkt, stimmt nicht. Wir arbeiten eng zusammen mit Ordnern noch.
Okay.
Ich arbeite viel mit dem Zugsystem 240.
Ja.
Mike kennt ja auch jeder in der Branche. Alter Meisterkollege aus Büsum von mir, der hat ja auch mal 4 Jahre bei uns gearbeitet. Es ist einfach schön.
Man kann wirklich...
Mit den Herstellern ganz gut. Was jetzt leider nicht mehr so arg geht, das vermisse ich ein bisschen. Ich würde wahnsinnig gerne mal wieder zu anderen auf die Stände gehen. Ich merke das schon jetzt gerade auch mit der Listung bei der Hagos, dass wir auf einmal mehr als Konkurrenz gesehen werden. Da braucht keiner Angst für zu haben. Wir machen rund. Wir müssen uns das nirgendwo großartig abgucken. Ihr könnt mich ruhig begrüßen auf der nächsten Messe und auf einladen. Ich trinke übrigens gerne Bier.
Okay. Ja, ich sag mal, also das habe ich ja auch so im GVB oder so erfahren, wo man die Leute kennenlernt, wie du das eigentlich schon sagst. Man sieht die immer, das ist dann da der große Chef und wenn man mit denen auf einmal zusammensitzt, sind die alle irgendwie Ofenbau herzlich, hätte ich fast gesagt.
Ja, klar,
und natürlich. Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass mich irgendeiner von oben herabbehandelt hat oder so. Also das ist, ich glaube, das ist vielleicht auch eine Besonderheit unserer Branche, glaube ich.
Ja, und das ist jetzt ganz gut gelöst, auch bei der Hagos.
Ja.
Also seitdem können wir da auch gelistet werden.
Ja, so ändern sich die Zeiten. Ja. So. Gibt es besondere Ofenbauprojekte? Ich meine, du hast ja gesagt, du bist ja, keine Ahnung, weltweit gereist. Im Übrigen, warum bist du nach Alaska und hast da in einer einsamen Hütte gelebt?
Ach du, das ging mir einfach ganz einfach.
So
ja, ich habe eine große Schwester gehabt und die hat gesagt, sie will irgendwann mal nach Argentinien reisen. Und zu der Zeit lief im Fernsehen, ich glaube, ich war 6 Jahre alt, lief irgendwie der alte Mann und der Bär oder so in Alaska oder sowas. Dann fahre ich nach Alaska und dann hat sich das gefestigt. Das war aber auch gut.
Okay.
Ich habe also auf diesen Reisen, ich bin viel gereist, viel anders gereist. Ich habe Amerika mit dem Finger bereist, also Hitchhiked. Ich bin mal durch Amerika gefahren, nur mit dem VW-Bus. Das war dann so der Einstieg, da bist du dann bei allen Alt-Hippies eingeladen worden oder so. Nee, dieses Offensein und für andere Länder und Alaska bin ich mit wahnsinnig warmherzig begrüßt worden. Besonders wenn du Alaska im Winter reist, da reist keiner mehr. Und da gibt's auch keine Moskitos. Und da kannst du auch in die Wildnis laufen, weil alles zugefroren ist, weil sonst ist alles swampy. Da kannst du nicht, ja. Du kannst mit Langlaufskiern die schönsten Mitternachts Langlauftouren machen bei Nordlicht, weil die ganzen, der Schnee in Alaska sammelt sich in den Niederungen von den Bächen.
Okay.
Du kannst in Alaska keine Schneemänner bauen, ja, weil der Schnee ist einfach Pulverschnee. Aber du hast natürlich, kannst deine eigenen Wege ziehen. Also das ist schon geil. Ja. Dann sind wir über dieses Amerika, habe ich dann irgendwann die American Mesa Heater Association kennengelernt. Es gibt also, vor 25, 30 Jahren gab es noch keine Ofenbauer, da haben sich 7 Leute zusammengefunden, jetzt sind es über 100. Ja. Weltweit vernetzte Ofenbauer, herrlich. Also kann ich nur jedem empfehlen, wenn einer mal über den Tellerrand hinausgucken möchte, meldet euch an, Masonry Heater Association machen einmal im Jahr in Little Switzerland, in North Carolina, ein Ofengathering.
Ja.
Unglaublich.
Findet man Ordner auch bei war Facebook. Schon da.
Ja, ist also wirklich cool.
Ja. Genau. Ach so. Genau. Meine Frage eigentlich, ich bin selber abgewichen.
Ja.
Gibt's irgendwelche Ofenbauprojekte, die du gemacht hast, die dir so richtig im Kopf geblieben sind?
Natürlich sind da einige drin, aber das Eklatanteste und das Geilste ist ja immer das, was du gerade machst. Ja. Okay. Das alles andere ist ja schon Geschichte. Natürlich haben wir tolle Sachen gemacht, aber, was gerade passiert ist ja, ich habe mich ein bisschen zurückgezogen.
Ja.
Ja, ich tue jetzt bin nur noch Helfer in der Firma. Ich habe die Geschäftsführung abgegeben und Jim und Tom kamen mit einer Idee ran und die haben wir jetzt quasi aus den Kinderschuhen raus.
Okay.
Wir stellen das vor in der ersten Woche im Juni in unserer Wasserschulung. Der Omni-Ofen, der Ofen, der alles kann. Das ist wirklich unglaublich, dass mit so einer einfachen Technik und diese Idee, dass da noch keiner drauf gekommen ist.
Okay.
Wir haben es geschafft, eine Technik zu entwickeln, die alle Probleme der wassergeführten Öfen, die der Ofenbauer kennt, eliminiert.
Okay.
Also die Probleme Endkunde. Wenn sie scheiße heizen. Mhm. Entschuldigung.
Ja, ist so.
Muss ein Piep drüber legen.
Ja, passt.
Das ist ja immer das Problem. Ja, bei Wasser, Wassergeräte verzeihen nichts.
Ja.
Ja? So. Das heißt, wir haben ein Ofensystem entwickelt, welches Wasser macht, ohne Wasser von Feuer und Abgas berührten Wärmetauscherflächen.
Okay.
Ja. Das heißt, das Problem mit dem Kunden haben wir gelöst.
Ja.
Dann haben wir immer das Problem, Heizungsbauer, wo soll jetzt die Trennung sein? Es gibt eine ganz klare Trennung bei diesem Ofensystem. Das nennt sich Vor- und Rücklaufheizkörper. Das ist das, was der Heizungsbauer noch machen darf. da brauchst du ihm auch nichts mehr erklären.
Ja.
Das kann er. So, dann haben wir das Problem mit dem Ofenbauer, der das Wasser nicht anfassen will. Das heißt, diese Dinger, die werden kommen vorelementiert.
Okay.
Man hat schon richtig viel Möglichkeit und man kann das ganze Ding von der Technik. Es passt durch jede Tür.
Ja.
Also hoffe ich mal, mit 75 Zentimetern.
Oh, das sollte meistens passen.
Es lässt sich also leicht aufbauen. Mhm. Es kann individuell verkleidet werden.
Okay.
Es sind reine Strahlungsöfen.
Ja.
Mit der Möglichkeit, auch warme Luft zu machen. Der Kunde braucht keinen Heizraum mehr.
Okay.
Aha, jetzt wird's nämlich interessant. Weil wie viele Häuser werden gebaut nur ohne Keller?
Ja.
Und dann bist du bei 150 Quadratmeter und jetzt sollst du da oben noch 10 Quadratmeter oder 5 Quadratmeter als Technikraum abzwacken?
Das sagst du jetzt als Pufferspeichenbauer.
Richtig.
Okay.
Und jetzt weiß ich auch, das ist mir jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr, haben wir nämlich ein bisschen getüftelt, Ich hatte auf der Meisterschule den Spitznamen Mr. Pufferspeicher. Ja, okay. Und dieser Pufferspeicher, den wir verarbeiten, ja, ist eigentlich kein Pufferspeicher, sondern es ist ein Wärmeabsorber,
oh ja,
im, okay, Ofen. Das heißt, es ist im Endeffekt banale Warmluftkachelofentechnik, ja, also Brenner oder ein Kessel, der die Strahlung aufnimmt vom Feuer, aber jetzt keine extra Wärmetauscherflächen hat. Dann gehst du in zwei Nachheizkästen, die, ja, schnell viel warme Luft machen.
Ja.
Du hast eine geschlossene Bauweise, also eine Hypokauste. Mhm. Und hast oben drüber querliegend einen Pufferspeicher, okay, als Absorberspeicher.
Okay, ja.
Der hat natürlich auch seine Sicherheitseinrichtungen, mhm, und so weiter.
Logisch.
Man muss sich da sehr genau Gedanken machen, wie man den belädt, weil in wassergeführte Rohre, mhm, in einer Lufthülle bis zu 350 Grad Lufttemperatur kann auch mal Probleme machen. Also,
ja,
daher kommt das Ding auch fertig vorelementiert. Und diese Heizung braucht nur noch eine Pumpe.
Okay.
Ja, außentemperaturgesteuerter Heizkreis, das ist wichtig. Das heißt, wenn du diese Anlage installieren möchtest als Ofenbauer und der Schornstein hat noch kein Loch, brauchst du genau drei Löcher, die du bohren musst. Einmal den Schornsteinanschluss, einen für den Fühler nach draußen,
ja,
für den außentemperaturgesteuerten Heizkreis und einen Dübel, wo du die Pumpe an die Wand stellen musst. Der Rest der Löcher für die Rohre muss dann der Heizungsbauer machen. Nee, aber das Geile ist, es funktioniert mit nur einer Pumpe. Und,
okay,
wenn man das dem Kunden noch beibringt,
ja,
dass er sich vielleicht eine von diesen Pumpen nebendran hinlegt, dann braucht man auch nicht an Weihnachten noch ein extra. Der Rest geht über Schwerkraft.
Okay.
Und der Hammer ist, und das ist im Moment ja wirklich im Zeitgeist genau richtig, wir sind Stromausfall ready. Das heißt, das Gerät kannst du weiter heizen. Du,
ja,
kannst die warme Luft rauslassen, dann hast du einen Warmluftofen.
Ja.
Ja. Du hast immer warm Wasser. Das warme Wasser wird übrigens auch, und das ist das Geile, das sind diese Zahnräder, die jetzt auf einmal so nach 30 Jahren Berufserfahrung, ja,
ja,
wenn diese Zahnräder zusammenlaufen. Mein Speicherhersteller hat ein kleines Patent drauf. Wir holen mit so einer Bohnentechnik, aber das muss ich euch in den Schulungen erklären, holen wir quasi über Schwerkraft Wasser aus dem Pufferspeicher raus in einen Nebenspeicher,
okay,
der dann also quasi über Schwerkraft beladen wird und über den Wasserstrom, Kaltwasserstrom, ja, wieder gekühlt wird und uns Warmwasser bereitet. Das,
okay,
heißt, auch die Warmwasserstation unseres Ofens ist nochmal ein Tick besser, weil es just in time macht, ist es außerhalb vom Speicher. Das heißt, ist mal was an diesem Wärmetauscher, kannst du es reparieren. Und du brauchst keine Pumpe dafür. Das ist geil. Das wird definitiv, Jimmy kam auf den Ofen, Namen Omni-Ofen, ja, wie der Omnibus, der alles kann.
Ja.
Das wird richtig gut. Also, wer das jetzt hier hört, kann mich anrufen. Bei dir kriegt er die Nummer oder ihr findet uns im Netz. Wir haben noch ein paar Plätze im Juni frei für die Schulung. Aber wir werden noch eine sehr tolle Präsentation von dem Ofen machen, wo die stattfindet. Wird dann irgendwann.
Ja.
Aber das wird richtig gut.
Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr interessant an.
Ja, ich sag ja, das sind die Projekte, die im Moment mir gerade echt unter den Nägeln brennen. Das wird richtig gut.
Ja. Aber jetzt hast du die Geschäftsführung abgegeben. Aber ich glaube, dieses Entwickeln und diese Ideen dabei, das kannst du doch gar nicht abstellen, oder?
Ja, ich muss ja nichts abstellen, weil die Sache ist ja die, ich habe ja nie geklebt. Also so hieß es früher, ne, wenn man eine Rente eingezahlt hat.
Ja.
Das habe ich nie gemacht und es war mir immer klar, dass ich mein Leben lang arbeiten muss.
Ja.
Ja, es ist auch ganz wichtig, dass ich mich beschäftige. Aber ich habe natürlich noch andere Interessen.
Definitiv, ja, um Gottes Willen. Aber ich sag mal, Ich bin ja auf der Hagos-Börse bei dir gewesen und ich weiß nicht, ich glaube, wir haben uns ja schon da eine Stunde unterhalten. Man merkt halt, dass du das Ganze lebst und da halt auch ganz viele Gedanken und Philosophien und drinstecken. Von daher ist das schon sehr, sehr stimmig, kann ich nicht anders sagen.
Ja, ich bin Mr. Firetube himself. Ja, also daher, klar, das bin ich.
Ja. Ja. Deine Frau arbeitet auch mit im Betrieb, seit von Anfang an, wenn ich das richtig verstanden habe.
Das war... Ja, Hecke ist Sozialpädagogin und das ist verdammt gut, wenn du jemanden hast, der sich menschlich auskennt, ja.
Okay.
Das ist also wirklich
so ein
ganz, ganz tolles Bindeglied bei uns. Ja. Wir sind ein Familienbetrieb und Familie ohne Mutter wäre ja gar nichts.
Ist was dran, ja.
Also, Heike, die hat das schon, und das ist, ich kann das nur jedem empfehlen, die Frau mit in die Firma reinzunehmen. Besonders gut, Heike ist Handwerkertochter, ja. Die wusste ganz genau, auf was sie sich einlässt.
Ja.
Aber mir war klar, nach der dritten Rechnung, die ich hätte schreiben sollen, weil ich sage, entweder Heike, du schreibst die Rechnung oder ich baue jeden Ofen schwarz.
Und aua.
Das funktioniert nicht.
Nicht auf Dauer.
Und Heike hat gesagt, okay, und der macht ernst.
Ja.
Und dann hat die das übernommen.
Okay.
Und so ist es mit allem. Heike macht, nimmt mir das ab, was ich nicht gerne mache.
Okay.
Und macht das dann aber mit Perfektion und mit Liebe. Und das Schönste ist einfach, wenn du das Geschäft gemeinsam machst, du brauchst abends nicht abschalten.
Ich wollte gerade fragen, könnt ihr dann vom Geschäft abschalten oder bleibst du dann nicht die ganze Zeit?
Das Schönste ist, wenn wir abends essen gehen, sitzen wir immer gegenüber, wie wir zwar jetzt, und dann können wir sich unterhalten.
Ja.
Das sind andere Ehepaare in unserem Alter, die sitzen nebeneinander, damit sie was erleben können und zugucken können, wenn sich andere unterhalten. Nein, mir geht das Gesprächsstoff mit meiner Heike definitiv nie aus. Und es ist auch nicht belastend, sondern das, was wir machen, das ist ja eine Berufung.
Ja.
Also, ich bin ja mit Heike dann gependelt von Stuttgart nach Elterlein.
Ja.
50.000 Kilometer hat die Heike im Jahr, nebendran die ganze Zeit geschrieben. Die hat 50.000 Kilometer lang geschrieben. Sachen, Berichte für die Rote, damals dann, für die ganzen Schulungen, dann die ganzen Anschreiben, die sie machen musste, welche Konzepte, wie machen wir es? Weiß ich, mehr unwahrscheinlich viele Sachen ausprobiert, ob wir jetzt bei Manufaktum gelistet waren oder sowas. Man muss sich dann ja auch auf diese ganzen Sachen einstellen. Du musst für alles deine Argumente finden und so weiter. Und dann ist natürlich schon ganz gut, wenn du jemanden hast, mit dem du dich da austauschen könntest, weil ich selber hätte mir die Antworten nie geben können.
Aber kannst du dann überhaupt abschalten, sag ich jetzt mal, vom Ofenbau oder ist das immer präsent bei dir?
Es ist immer präsent.
Okay.
Es ist immer präsent, weil, ach scheißegal, wenn ich mit meinen Freunden zum Angelausflug nach Frankreich gefahren bin.
Ja.
Da haben die geangelt und Bier getrunken und ich habe Bier getrunken und habe mit dem Leben dort Räucheröfen gebaut. wenn ich reise in meinen Wohnmobilen, ich habe keine Standheizung drin, die werden mit Öfen geheizt. Und dann machst du dir natürlich Gedanken, wie machst du das? Und so kam dann auch dieses Ding, wo Jim dann gesagt hat, er möchte für Tiny-Häuser bauen.
Ja.
Dann haben wir gesagt, dann machen wir das. Und dann kam Corona, dann habe ich das erste Autoprojekt wieder gemacht. Das habe ich früher gemacht. Ich habe früher viel Autos geschraubt.
Okay.
Und ja, so VW-Busse auf Mercedes-Busse schmeißen und solche Geschichten. Also ja, und so haben wir auch vier Messen Abenteuer Allrad besucht mit Öfen.
Okay.
Und auf der ersten Messe, das ist immer irgendwo im Bayerischen, bei Bad Kissingen, auf der ersten Messe waren 10 Firetube-Kunden bei mir am Stand, die schon einen Firetube haben.
Nee.
Also, definitiv, nach dem Firetube kaufen sich die Leute Weltreisemobil.
Da muss ein gewisser Einfluss bei rein.
Also Feuer ist Thema ist immer. Für mich sind Reisen, wir sind 5-6 Mal auf dieser Masonry Heater Association Gathering. Das waren meine Urlaube.
Ja. Klar. Klasse. Wie siehst du die Ofenzukunft?
Ja, großartig. Okay. Also ich meine, ich bin ja positiv, ja, jetzt auf jeden Fall wieder ein positiv eingestellter Mensch. Also historisch gesehen, warum soll es nicht mehr weitergehen? Aber der Mensch muss sich ja anpassen und dazu gehören halt auch im Endeffekt politische Strukturen, die man überwinden muss und so weiter. Ja, aber natürlich geht's weiter. Aber wir müssen uns natürlich was einfallen lassen. Und das Neueste, was wir uns ja gedacht haben, ist hier Umwelt und Kunde ist König. Okay. Ja, dass wir jetzt einfach sagen, okay, alles, was eingesetzt wird an produktverbesserten Maßnahmen, was die Abgase angeht, wollen wir in Zukunft durchreichen.
Okay.
An den Endkunden. Und dafür haben wir auf der Argos-Börse eine kleine Umfrage gestaltet. Was kostet es, die Welt zu verbessern? Und das Problem, was wir haben, ist ja, dass die Entwicklungen der letzten Jahre, haben ja stattgefunden.
Ja. Ja?
Wir haben die Techniken da, dass unsere Öfen deutlich besser brennen.
Ja.
Und Problem ist, dass diese Techniken nicht umgesetzt werden. Weil, genau, du zeigst es gerade mit Zeigefinger und Daumen, ne? Die Flocken dafür müssen ja da sein. Ja. Also wenn wir wissen, wo das Problem liegt, ist es doch relativ einfach. Ja. Entweder wir entscheiden uns in Zukunft, keine Öfen mehr zu bauen, weil sie nicht mehr Stand der Technik sind, weil dann werden wir ganz klar verboten.
Ja.
Oder wir nehmen den Wind aus den Segeln, die wir gegen uns haben, und nehmen die Kunden mit ins Boot, weil wir müssen den Kunden doch auch die Möglichkeit geben, in ihrer Diskussion, die ja im Moment gerade stattfindet, es ist ja nicht mehr so, dass normal diskutiert wird, sondern es gibt ja nur Hop oder Top, dass dann wenigstens gesagt werden kann, ja, aber wir und mein Öfen, den wir kaufen wollen, der kann das aber. Ja, weil dann hat es auch eine Berechtigung, weil sonst sagt Simone zu ihrem Schatzi und sagt, Schatzi, lass uns lieber was anderes machen mit dem Geld, weil Carola hat gesagt. Ja? So. Und deswegen wird es aus dem Hause Firetube jetzt die Strategie geben, Umwelt und Kunde ist König. Das fängt an mit unserem Chronobot, mit der Ofensteuerung ohne Strom. Und bei dem Omni-Ofen, da sind wir jetzt gerade dran, Staubabscheider zu integrieren.
Okay.
Wir sind jetzt mit einer Uni dran und der Firma Blue Fire Katalysatoren zu entwickeln für diesen Ofen. Und das wollen wir durchreichen.
Ja.
Und ich hätte nie gedacht, dass so Firmen wie Ecosolve oder sowas das unterstützen. Die haben gesagt, genau das muss jetzt passieren.
Okay.
Ja. Und ich habe die Ofenbauer auf der Messe gehabt und besonders die Jungen, die wir anziehen, natürlich auch durch Jim und Tom, die finden das alles super. Die sagen, klar, ich muss daran nichts verdienen. Ich verdiene mein Geld mit Öfen.
Ja.
Ja, und wenn das der Garant dafür ist, dass wir eine Zukunft haben,
dann nehmen wir das mit.
Deswegen sehe ich die Zukunft für einen Ofenbau hervorragend.
Ja.
Hervorragend.
Schön. Du hast ja gesagt, du hast ganz viel mit Musik zu tun. Gibt es ein Lied, das du mit dem Ofenbau oder dem Feuer verbindest?
Es gibt eigentlich viele Lieder, die ich damit verbinde, weil was machst du denn, wenn du auf der Baustelle bist? Früher hast du SWR3 gehört, gab es dann irgendwann nicht mehr die Sendung. Du kannst Motorhead rauf und runter spielen, das würde mir gefallen. Aber ein spezielles Lied ist definitiv Ring of Fire.
Ja.
Aber nicht gespielt von The Black Man, sondern dann schon in deiner Playlist von Social Distortion, schöner Punkrock.
Hau mal rein. Sehr, sehr, sehr gerne. Cool. Und dann habe ich jetzt noch eine einzige Frage. Wie siehst du deine Zukunft? Also wir haben jetzt gehört, deine Söhne haben die Geschäftsführung übernommen. Wir haben aber auch gehört, dein Leben ist das Feuer. Also du wirst ja die Finger da gar nicht von lassen können, oder?
Nee, natürlich nicht. Aber ich habe natürlich noch weitere Projekte. Wir haben ja dieses Grundstück in Leipzig, wo wir unsere Ausstellung jetzt haben. Da haben wir diese Woche den Bauantrag für das Heizhaus gestellt, weil das war ja eine alte Gießerei.
Ja.
Das Heizhaus ist zusammengeschoben worden. Es sind nur noch Fragmente übrig. Es waren 2 Stockwerke Bauschutt.
Okay.
Den haben wir mit 4 Mann 3,5 Monate händisch ausgeglaubt, um zu sehen, was ist da drunter.
Ja.
Weil ich wollte es nicht einfach wegbaggern.
Ja.
Und darauf entsteht offiziell ein Kaltlager mit einer Möglichkeit auch mal zu nutzen. Und das wird sicherlich der Branche zur Verfügung stehen.
Okay.
Wenn zum Beispiel vielleicht irgendwann mal der GVB nach Leipzig kommt oder sowas, oder wenn man einfach irgendwelche 850 Grad sich treffen wollen. Das ist ein schönes Herzensprojekt, was ich jetzt gerade neu anfange. Und dann habe ich ja seit 2 Jahren mein Globe Space Leipzig.
Okay.
Findest du unter Instagram Globe Space Leipzig. Ich habe einen Wasserturm.
Okay.
Aus Stahl, und den haben wir eingekürzt von 34 auf 18 Meter. Der kriegt draußen eine Wendeltreppe drumherum, wird ausgebaut als Tiny House, natürlich beheizt auch mit dem Tiny Ofen und mit dem Omni Ofen dann.
Okay.
Das sind eigentlich solche Kunstprojekte, die ich gerne mache. Ja, und sonst bin ich einfach noch an der Seite für die Söhne.
Ja? Du liebst Herausforderungen.
Ja, du, es, ich meine, dieses Wasserturmprojekt, das ist schon ziemlich abgedreht.
Ja.
Aber das gibt's halt auch wahrscheinlich nur einen Menschen auf der Welt, der das gerade macht.
Ja.
Und dann, und das ist halt auch wieder, das ist wieder Axel.
Ja, ganz klar. Axel, ich danke dir für ein tolles Gespräch, dass du dir hier die Zeit genommen hast, auf deinem Urlaubswege mit deiner Frau, die dann auch wieder mitleiden muss, hätte ich fast gesagt. Aber ja, ich fand es ganz sehr, sehr aufschlussreich, sehr, sehr interessant, und ich wünsche dir ganz viele weitere Projekte und viel Erfolg damit.
Ja, und ich danke dir für die Einladung und freue mich natürlich nicht nur, das jetzt mal zu hören. Ich freue mich auf jeden Fall auf die weiteren 40 Folgen, weil ich habe sie mir alle reingezogen.
Okay.
Und
du warst
ich,
das.
Ja, ich habe auch manche doppelt gehört.
Okay.
Martin Bauer, hallo. Martin Bauer kann man sich 3-mal anhören.
Ja.
Das ist einfach, den Mann liebe ich.
Ja,
das ist also wirklich, und du lernst wahnsinnig viel. Wenn du dir das anhörst, was du so zwischen den Zeilen lesen kannst, also ganz tolles Format, und danke, dass du das machst.
Ich danke dir. Was soll ich da noch sagen? Bitte genauso weiter rocken, lieber Axel. Danke für die Einblicke in deine Welt und deine Ofenwelt. Fantastisch, wie vielfältig unsere Branche ist. Damit das auch alle anderen in der Branche erfahren, bitte ich euch wieder zu folgen, liken, teilen, empfehlen oder was sonst noch so möglich ist. Bis zur nächsten Folge, lasst das Feuer weiter brennen.